In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 28. September 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Betonpolitik aus dem Gemeinderat. Am Dienstag diskutierte der Freiburger Gemeinderat über die Erinnerungskultur mit Blick auf den Platz der alten Synagoge und die Ausrichtung des Dienstdenkmals. Lisa berichtet. Reaktionen auf den Bundestagseinzug der AfD. Zwischen 500 und 700 Menschen demonstrierten zwei Tage nach der Bundestagswahl gegen die AfD und ihre Politik in Freiburg. Ein Beitrag von Pia. Entsteht in Laa eine Munitionsfabrik? Es ist durchgesickert, dass die Schweizer Firma Saltec eine Ansiedlung plant. Zunächst zu den Nachrichten. Mittagstische werden dicht gemacht. Laut DEHOGA, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, reduzieren 60% der Wirte im Land ihre Öffnungszeiten. Während moderate Preise dem Kunden einen kleinen Luxus erlauben, laufen dem Gastronom die Kosten davon. Die Betreiber verabschieden sich. Gerade kleine und mittlere Betriebe können die Vorgaben durch Arbeitszeit- und Mindestlohngesetz kaum umsetzen. Die Konsequenz? Selbstausbeutung in einem Familienbetrieb oder Reduzierung des Angebots. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes unter mehr als 1470 Mitgliedern im Lande haben sich dazu bereits mehr als 60% entschlossen. Gleichzeitig fehlt Personal. Vor allem Köche werden händeringend gesucht und können Löhne weit über Tarif verlangen. Trotzdem ist der Mittagstisch noch nicht tot. Viele Gäste genügt ein unkompliziertes Hauptgericht, das günstig und flott auf den Tisch kommt und für Umsatz sorgt. Dann guten Appetit. Grün-schwarzer Dissens bei der Luftreinhaltung für Stuttgart. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte Ende Juli 2017 entschieden, dass die im Entwurf eines neuen Luftreinhaltungsplans vorgesehenen Maßnahmen für die Landeshauptstadt nicht reichen, um die seit Jahren vor allem mit Stickoxiden und Feinstaub verschmutzte Luft nachhaltig zu verbessern. Bis zum 4. Oktober muss sich die grün-schwarze Landesregierung entschieden haben, ob sie das Urteil akzeptiert oder in die Berufung geht. Die Grünen neigen zur Annahme des Urteils. Die CDU-Landesfraktion will eher Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen, vorrangig eine Berufung. Dabei ist klar, dass ein langwieriges Berufungsverfahren ein wirksames Instrument ist, um die Umsetzung der Luftreinhaltung in Stuttgart auf die lange Bank zu schieben. Eine zeitkürzere Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht, bei der nur die juristischen Aspekte des Urteils genauer betrachtet würden, könnte vielleicht beiden Seiten als Kompromiss dienen. Grüne auf dem Weg in die Jamaika-Regierung. Nach 12 Jahren in der Opposition sind die Grünen auf dem Sprung in die neue Regierung. Schon in der Vorbereitung des Wahlkampfes wurden die Voraussetzungen geschaffen für eine Regierungsbeteiligung. Nach der Wahl scheint die Jamaika-Koalition die einzige Möglichkeit einer Regierungsbildung zu sein. In Berlin werden die Südwestgrünen in der neuen Bundestagsfraktion mit neuerdings 13 Abgeordneten die größte Landesgruppe instellen. Bei den Sondierungsgesprächen haben die Spitzengrünen Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt ein sorgfältig austariertes Team zusammengestellt. In der Gruppe sind neben der Partei- und Fraktionsspitze Realos, Linke, altgediente und neue Gesichter sowie die wichtigsten Ländervertreter. Die Südwestgrünen sind dabei zahlenstark vertreten. Als einziger Ministerpräsident ist Winfried Kretschmann ebenfalls im Team. Bisher wurden die kleinen Partner bei Regierungskoalitionen häufig verbraucht und brachen bei nachfolgenden Wahlen ein. 50 Kilogramm Fliegerbombe in Karlsruhe entschärft. Am Montag ist eine Fliegerbombe bei Bauarbeiten in der Nordweststadt in Karlsruhe gefunden worden. In einem Umkreis von 100 Metern mussten rund 120 Menschen evakuiert werden. Noch am Abend wurde der Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Erste Moschee im Land wird 25. Am 26. September vor 25 Jahren wurde in Pforzheim die erste Moschee Baden-Württembergs eingeweiht. Gleich nach dem Ortsschild taucht das Minarett auf. 24 Meter hoch mit einem goldenen Halbmond auf der Spitze. Die Fatih Kami Moschee liegt direkt an der B10. In der Nachbarschaft ein Maschinenhersteller, eine Jet-Tankstelle und ein Baubetrieb. Gegenüber kratzen die beiden Türme des Pforzheimer Fernheizkraftwerks mit 100 Metern Höhe an tiefen Wolken. Im Gebetsraum selbst ist es ruhig. Damals vor 25 Jahren ist in den Archivartikeln zu lesen über besorgte Mitglieder der Frauenunion von Fernsehberichten, die hunderte Beschwerdebriefen an den OB zur Folge hatten, von einer Grundsteinlegung, die von der Polizei gesichert wird, von Aggressionen gegenüber den Mitgliedern der damals neu gegründeten Christlich-Islamischen Union. Ein paar Jahre hat es gedauert, dann haben sich die Aufregungen um die Moschee gelegt. Heute gehen die Gläubigen in Pforzheim ganz selbstverständlich ihrer Religion nach. Bei der Bundestagswahl hatte die AfD in Pforzheim jetzt knapp 20% Stimmen erhalten. Bei der Landtagswahl vor einem Jahr waren es noch mehr. Friedensaktivist Hermann Theiß siegt vor dem Verwaltungsgericht. Am 27. September wurde vor dem Verwaltungsgericht Freiburg die Klage des Friedensaktivisten Hermann Theiß verhandelt. Dabei feierte Theiß einen juristischen Sieg in allen entscheidenden Punkten. Das Gericht hatte sich intensiv mit der Frage der Meinungsfreiheit auseinandergesetzt. Hintergrund: Theißen hatte 2015 und 2017 Flugblätter vor dem Gelände des Waffenherstellers Heckler & Koch in Oberndorf verteilt. Darin wurde den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Whistleblowing aufgefordert, dem Informieren der Öffentlichkeit über illegale Praktiken des Rüstungsherstellers Heckler & Koch. Theißen wurde von der Polizei die Flugblätter abgenommen. Für die Aktion 2015 vor dem Werksgelände hat die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl über 3.600 Euro erlassen, wegen Hausfriedensbruchs und Aufforderung zu Straftaten, Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Theißen hatte seinerseits 3 Klagen eingereicht. 2 gegen das Land, vertreten durch das Landratsamt Rottweil, eine gegen das Landratsamt Rottweil direkt. Gerichtlich sollte klargestellt werden, dass die Behörde falsch gehandelt hatte, als sie ihm das Verteilen von Flugblättern untersagte. Der Freiburger Richter Haller stellte nun klar, dass das Landratsamt seiner Meinung nach falsch gehandelt habe. Theißen habe nicht gegen Gesetze verstoßen, als er Flugblätter verteilte, sondern bewegte sich im Rahmen normaler politischer Tätigkeit. Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig. Die Richter haben bei allen 3 Klagen Berufung zugelassen. Lisa war für uns gestern im Gemeinderat und gestern tagte, wie gesagt, der Gemeinderat im alten Rathaus. Aufreger der gestrigen Sitzung waren vor allem Fragen der Erinnerungskultur in Freiburg. Auf der Tagesordnung stand der Platz der alten Synagoge und das Siegesdenkmal, das wieder einmal gerichtet werden soll. Der Platz der alten Synagoge ist im August eröffnet worden. Lisa, worüber wurde gestern im Gemeinderat konkreter diskutiert?
Ja, es ging eigentlich um einen Vorschlag, einen Antrag der SPD, dass der Platz eben umbenannt werden soll in Platz der zerstörten Synagoge. Das war dann gestern aber eigentlich schon vom Tisch, weil sich da ja eigentlich alle Beteiligten dagegen ausgesprochen hatten. Da hieß es dann vom Moos von den unabhängigen Listen, der Worte sind genug gewechselt, jetzt lasst uns endlich Taten sehen. Es ging also darum, wie wird jetzt weiter verfahren mit diesem Platz. Und da war so die Meinung aller, einerseits ist dieser Platz ein Erfolg, weil er eben von den Leuten in Beschlag genommen wird, aber Oberbürgermeister Salomon hatte auch sozusagen eine Bringschuld des Gemeinderats eingestanden, weil es eben nicht alles so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und da hören wir kurz rein, in was Salomon da gesagt hat.
Wir waren uns aber auch einig, dass wir alle, also das sage ich jetzt wir alle, da meine ich mich persönlich, da meine ich die Kollegen und da meine ich die Verwaltung und da schließe ich sie auch mit ein, uns eigentlich nicht haben träumen lassen, dass nach 15 Jahren Diskussion über die Frage, wie man der ehemaligen Synagoge würdig gedenkt, über die Frage, ob dieser Brunnen, dieser Wasserspiegel tatsächlich sinnvoll ist oder nicht und das dann zum Schluss eigentlich einhellige Meinung war, wir diesen Platz eröffnen und feststellen müssen, dass das, was wir für eine große kommunalpolitische Debatte gehalten haben, sich wahrscheinlich in sehr überschaubarem Kreise der Menschen bewegt hat und eben bei weitem nicht alle Teile der Bevölkerung erreicht hat. Man kann eigentlich umgekehrt sagen, kein Mensch wusste Bescheid, welchen Sinn und diese Funktion dieser Brunnen hat, trotz der eingelassenen Tafel. Also kurzum, viele von Ihnen und ich persönlich auch haben mich über das Verhalten mancher geschämt. Und da meine ich nicht kleine Kinder, die im Brunnen rumlaufen. Ich glaube, da kann keiner was dagegen haben. Aber es gibt einfach Verhalten. Und die will ich gar nicht genau definieren. Die sind dieses Gedenkens unwürdig. Und deshalb ist unsere Bringschuld, und das muss man auch sagen, das haben wir bislang versäumt, dort einfach Hinweise aufzubauen, worum es sich dort handelt, dass dort die Synagoge gestanden ist, welchen Sinn dieser Brunnen hat.
Also Salomon gesteht da ein, dass da Versäumnisse gemacht wurden und hat gestern dann angekündigt, dass jetzt schnellstmöglichst provisorische Stelen dort angebracht werden und dann bis spätestens nächsten Frühjahr eine dauerhafte Lösung gefunden werden soll.
Aber der eigentliche Aufreger in der Gemeinderatssitzung war ja wohl das Siegesdenkmal, ne? Das heißt, die Verlegung inmitten des neuen Knotenpunktes an der ehemaligen Straßenbahnhaltestelle Siegesdenkmal, der ist ja bereits beschlossen. Was wurde da noch diskutiert? War noch überhaupt was zu diskutieren?
Ja, das haben verschiedene Leute im Gemeinderat unterschiedlich gesehen. Also es gab einen Antrag von der JPG-Fraktion, also Junges Freiburg, die Partei Junge Alternative, das Siegesdenkmal noch zu drehen, also nicht in die ursprüngliche Ausrichtung zu bringen. Die sind da im Wesentlichen einer Empfehlung der Kunstkommission gefolgt, die gesagt hat, ja, wir wünschen uns eine andere Präsentation. Dieses Denkmal soll eben nicht so dastehen wie nach der Errichtung nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1876. Soll keinen Sockel geben, der dieses kriegsverherrlichende Denkmal erhöht. Und das Denkmal soll sozusagen um 15 Grad, also leicht gedreht werden, damit diese Siegesgöttin Victoria nicht zentral auf die Kaiser-Josef-Straße blickt, sondern leicht abgewendet ist und damit eben eine Irritation hervorruft. Jetzt war allerdings der Clou an dieser ganzen Sache, eigentlich war es schon fast zu spät, darüber zu diskutieren, weil die Baumaßnahmen eigentlich schon viel zu weit vorgeschritten sind und das Fundament schon gegossen war. Zu dem Vorgehen hier Gemeinderätin Karakut von der SPD.
Da muss ich wirklich auch selbstkritisch sagen, dass wir 2015 froh waren, dass wir diese Standortfrage geklärt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, mit der Ausrichtung befassen wir uns dann später. Und da kommt dann nochmal eine Vorlage der Bauverwaltung. Und das ist jetzt ein bisschen in der Sommerpause schiefgegangen. Ja? Also wir haben jetzt dank der Kunstkommission erst im Sommer dann erfahren, dass die Bauarbeiten da am Siegesdenkmal schon so vorangeschritten sind, dass wir im Grunde keine Beratung mehr im Gemeinderat darüber haben können, über die Ausrichtung und die genauen Details der Planung.
Genau, es war eben so, dass am vergangenen Donnerstag das Fundament schon gegossen wurde, nachdem eben nur im Bauausschuss schon so eine leichte Vorprobe, also eine leichte Vorabstimmung war, um sich zu vergewissern, kommt dieser Antrag der Kunstkommission durch, also stimmt dann eine Mehrzahl der Gemeinderätinnen dafür, dass das nochmal gedreht wird. Und da haben sich dann eben scheinbar nicht genug Gemeinderätinnen für diesen Antrag ausgesprochen und somit ja, hat da sozusagen die Stadtverwaltung den Worten schon mit Taten Vorschub geleistet und das eben einfach schon so betoniert gehabt, dass man das eben gar nicht mehr anders drehen kann. Und es gab dann aber trotzdem noch eine hitzige Diskussion und Baubürgermeister Haag hat dann gesagt, so ja, wir können natürlich den Beton noch rausreißen, aber im Grunde genommen war das eigentlich schon entschieden, weil das eben schon so gegossen wurde, dass man diese Statue gar nicht mehr anders drehen konnte.
Also im Grunde genommen Betonpolitik im wahrsten Sinne des Wortes und da gab es nichts mehr zu entscheiden.
Genau, es gab nichts mehr zu entscheiden, es wurde aber trotzdem noch viel diskutiert, also auch gerade der Antragsteller Sergio Schmidt vom Jungen Freiburg hat da ja eine recht flammende Rede gehalten und eben gesagt, dass dieses Siegesdenkmal einen preußischen Armeekorps eben verherrlicht und das Sterben fürs Vaterland und dass das eben wie das jetzt eben da positioniert wird, ein ganz falsches Signal ist. Das hat auch den OB Salomon sichtlich in Rage gebracht. Der hat dann sich mokiert über Schmidt für seine falsche Aussprache des französischen Wortes Korps, was auch gar nicht gut angekommen ist im Gemeinderat, was ich auch als etwas von oben herab empfunden habe. Genau, und außerdem die unabhängigen Listen haben sich auch dann nochmal positioniert und das ganze Vorgehen, also eben diese Betonpolitik kritisiert. Und was ich auch spannend fand, Gemeinderat Keller hat den ganzen Vorgang nochmal kritisiert, gerade im Hinblick auf, was ist das für ein Symbol, nach so einer Bundestagswahl so ein Denkmal wieder aufzustellen.
fast auf das Datum genau vor 141 Jahren, nämlich am 3. Oktober 1876, wurde das Siegesdenkmal auf dem ehemaligen Kasernenplatz vor der Karlskaserne feierlich enthüllt. Neben dem Großherzog Friedrich von Baden, dem Freiburger Oberbürgermeister Karl Friedrich Schuster und vielen Stadthonoratioren waren sogar Kaiser Wilhelm I., der zur Kur in Baden-Baden weilte, und auch der Reichskanzler Otto von Bismarck anwesend. Wir sind nun gespannt, wer aktuell zur Einweihung der Wiederaufstellung des Siegesdenkmals auf dem neuen Knotenpunkt ohne Namen sich die Ehre geben wird. Und welcher Fettnapf bereitsteht, in den die Stadtverwaltung hineintreten wird. Ich erinnere nur an den Platz der alten Synagoge mit seiner frühen samstäglichen Eröffnung und dem abgesagten Eröffnungsfest im Oktober. Und da haben wir schon einen der großen Knackpunkte beim Siegesdenkmal 2017. Wir befinden uns nicht mehr in der damaligen historischen Situation und das Siegesdenkmal steht nicht auf seinem historischen Platz. Das Denkmal wird nach 56 Jahren wieder vor die Karlskaserne gestellt, und zwar in der Zentralität, wie es die Verkehrsführung zulässt. Das ist das Wichtigste, dem sich alle kulturellen Aspekte unterordnen mussten. Wenn das badische Denkmal wie die Siegessäule oder der Trafalgar Square immer an einem Ort gestanden hätte, hätte man auch kaum so am Denkmal rütteln wollen. Doch die Wiederaufstellung der heutigen Zeit nach einem solchen Wahlausgang und nach solchen Sprüchen von Herrn Gauland bedarf schon einer besonderen Behandlung und einer besonderen historisch-kulturellen, aber auch bautechnischen Sensibilität der Verantwortlichen. Ob dieses im Falle des Siegesdenkmals vorhanden ist, wage ich zu bezweifeln.
Also der Mann hat irgendwie Zukunftsversionen, dass er den Wahlausgang damals, als das Ganze geplant worden ist, schon vorausgesehen hat, oder?
Vielleicht hat er das ja alle, aber allerdings war es so, dass die unabhängigen Listen eben schon vorher gefordert haben, dass man doch kreativer mit diesem Platz, mit dieser Wiederaufrichtung umgehen sollte und dass da eben einfach auch nichts kam dann von der Stadtverwaltung. Also ein Ideenwettbewerb auch von der Kunstkommission eben nicht berücksichtigt wurde, sondern dieses Denkmal einfach so, wie es vorher war, da wieder aufgestellt wurde.
Was wir brauchen, ist eine solidarische Gesellschaft. Und dazu müssen wir uns organisieren und zusammenstehen. Die neue Leiharbeiterin ist dann nicht die Konkurrentin um den eigenen Job, sondern eine Leidensgenossin, mit der man gemeinsam für dasselbe Ziel kämpft. Der Geflüchtete ist dann nicht eine weitere Person, die angeblich dem Sozialstaat auf der Tasche liegt, sondern ein Mensch, der genauso mit den Entbehrungen eben dieses Sozialstaat zu kämpfen hat, wie jeder von uns. Wir haben ein gemeinsames Interesse und wir dürfen uns nicht spalten lassen. Eine solidarische Gesellschaft und ein gutes Leben für alle sind machbar. Zusammen und entschlossen müssen wir dafür einstehen.
Kein Recht auf Nazi-Propaganda, es gibt kein Recht. Refugees are welcome here. Say it now, say it here. Refugees are welcome here. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti.
getan hat sich das in Lahr. Da soll eine Waffenfabrik gebaut werden. Soll, ist die Frage, wie weit Sie damit bereit sind oder sind Sie noch total in der Planung? Ich bin jetzt verbunden mit Klaus Schramm. Erstmal Servus nach Lahr.
Schönen guten Tag. Die Sache liegt folgendermaßen. Wir haben nur durch einen Zufall überhaupt davon erfahren, dass da was im Schwange ist. Und zwar war das bisher nur in einer nicht öffentlichen Verbandsversammlungssitzung besprochen worden. Da gibt es so einen Zweckverband, der wirtschaftliche Dinge, die die Gemeinden Lahr und umliegende Gemeinden betrifft, behandelt und entscheidet. Und da hat jemand aus diesem Zweckverband dann den lokalen Medien die Information gesteckt. Ein Schweizer Unternehmen, Saaltech AG, hat beantragt, hier ein Gelände zu kaufen, um hier bei dem ehemaligen militärischen Flugplatz in Lahr, ist ein großes Gelände, das für Gewerbe und Industrie zur Verfügung steht, eine Munitionsfabrik aufzubauen.
Das heißt, wir hören hier nicht das Gras wachsen, sondern wir hören das Gras sozusagen säen.
Also das ist schon recht konkret. Es waren auch schon Delegationen aus den Gemeinden nach Dürlikon in der Schweiz gefahren, um sich dort umzuschauen bei dieser Saaltech AG und dann natürlich auch schön zum Mittag zu essen. Und die haben dann nur einen besten Eindruck wiedergebracht. Und es sind hier also dann halt auch, ich kann es jetzt nicht festmachen, wer das genau war. In Medien steht dann da dem Vernehmen nach. Das ist so die übliche Formulierung, wenn Gerüchte verbreitet werden. Und da ist so gewissermaßen auch schon der Boden vorbereitet worden für diese Saat.
In Lahr waren ja früher die Kanadier, die sind nicht mehr da. Freut man sich jetzt, dass unter Umständen möglicherweise eine Waffenfabrik die Lücke schließen wird?
Nein, es ist also so, dass wir hatten jetzt eine Resolution im Juni verbreitet und dass dann im Juli dann auch hier die SPD, die lokale SPD, drauf eingestiegen ist. Und die argumentiert natürlich wirtschaftlich auch, hat darauf hingewiesen, dass bisher die Situation so war, dass genügend Interessenten, also allein Logistikfirmen, die ja bisher dafür auch referiert worden sind für dieses IGZ, so heißt dieses Industrie- und Gewerbezentrum dort am Flughafen, dass die genügend Bewerber haben und dass man da gar nicht darauf angewiesen sei, den Erstbesten zu nehmen.
Das heißt, da ist ein bestimmter Widerstand da. Aber wer will denn dann überhaupt in diese Waffenfabrik investieren, beziehungsweise möchte die Waffenfabrik überhaupt haben?
Also das ist eine AG, eine Aktiengesellschaft, hinter der aber zwei Familien stehen. Und die haben natürlich ein ziemlich großes Profitinteresse. Diese Firma ist auch in den vergangenen 10 Jahren sehr stark gewachsen. Es ist jetzt kein Global Player, aber es ist eine Firma, die den Output an Munition in Schweiz bisher verdoppelt hat innerhalb von 10 Jahren.
Ja? Ja, gut, du wolltest eigentlich noch weiterreden, aber ich kann dann halt eben noch weiter fragen, Output verdoppelt hat, das muss natürlich irgendwo hinfließen, wo fließt das hin, was machen die da, beziehungsweise wohin exportieren sie da, was, wie, wo?
Also es ist so, dass hier beispielsweise ein Gerücht verbreitet worden ist, das besagt, diese Munition, die dann in Lahr produziert werde, die stünde nur der baden-württembergischen Polizei zur Verfügung. Und das ist natürlich völliger Humbug, denn es gibt nirgendwo irgendwelche Sonderabsprachen, dass eine Fabrik dann nur für den oder den Abnehmer arbeitet. Und selbst wenn jetzt irgendein Vorstandsmitglied von der Saaltech AG da ein schriftliches Versprechen abgeben würde, da ist kein Verlass da drauf, hat es jetzt bei Heckler und Koch gesehen, da wird so ein Manager wird da abgelöst und der nächste kann dann wieder anders entscheiden. Also da kann man sich nicht drauf festlegen lassen. Und wie gesagt, das ist nur ein Gerücht. Es ist auch so, dass bisher Ausschreibungen erfolgt sind auf die baden-württembergische Polizei. Die schwimmt in Munition, die kann unter 6 Anbietern auswählen und da den günstigsten aussuchen. Also es ist keinesfalls so, dass da irgendwie gesichert sei, dass das dann im Land bliebe. Es ist auch insgesamt noch ein zweites Gerücht verbreitet worden, dass hier in Baden-Württemberg zu wenig Munition bisher zur Verfügung stünde. Auch das ist Quatsch. Wir hatten hier den bekannten Rüstungskritiker und Bestsellerautoren Jürgen Kresslin vor Ort zu einem Vortrag. Und er hat es auch nochmal ganz detailliert dargelegt, wie die Situation hier in Baden-Württemberg ist. Es ist nicht nur Munition, die überreichlich produziert wird und ins Ausland fließt, in den Export geht und damit in kriegführenden Staaten landet, sondern auch viele andere Rüstungsprodukte, auch beispielsweise neben dem bekanntesten Heckler & Koch auch eine ganze Region am Bodensee, die massenweise Kriegswaffen produziert. Und Baden-Württemberg ist hier nach Bayern in Deutschland das Land, das am meisten an Rüstungsgütern, sogenannten Gütern, für den Export produziert.
Und warum will dann praktisch die Saltec hier nach Baden-Württemberg rein? Hat es was mit der Europäischen Union zu tun oder gibt es da irgendwelche anderen Gründe, dass in Lahr bereits entsprechende Infrastruktur herrscht und entsprechende Leute sind, die sowas machen können?
Also die Infrastruktur, die ist sicher auch für die interessant. Also das ist relativ nah an der Autobahn und hat auch Bahnanschluss, das Gelände. Aber ich denke, der hauptsächliche Grund, kann man jetzt aber natürlich auch nur raten, die haben da keine Aussage dazu gemacht, aber es ist durchaus plausibel, dass die sich deswegen hier nach Deutschland orientieren, weil sie dann auf einen größeren Absatzmarkt spekulieren können. Und das ist eine Firma, die also auch durchaus auf den internationalen Rüstungsmarkt spekuliert. Die ist also in großen internationalen Messen vertreten, also Rüstungsmessen. Und das hatte Jürgen Kresslin auch nachgewiesen, dass also so eine Firma, die auf diesen Messen, beispielsweise einer Messe in Katar, ihre Produkte feilbietet, dass die nicht sich auf einen nationalen Markt beschränkt, sondern dass die aufsteigen will zu einem Global Player. Und Jürgen Kresslin hat es in der Aussage festgemacht, Saltec ist skrupellos. Also das ist eine klare Aussage.
Das heißt, in Lahr wird so die Vermutung wohl international entsprechend produziert werden, wenn da was produziert werden soll.
Das ist stark anzunehmen, ja.
Mal was anderes, in welcher Größenordnung würde denn Lahr arbeitsplatztechnisch davon profitieren? Würde sich das dann da überhaupt lohnen, mal abgesehen davon, dass Rüstungsindustrie natürlich auch so ein bisschen saisonal, produziert?
Nee, das mit dem Saisonal muss ich da leider widersprechen. Es ist so, dass da der, was in den Export fließt, von Jahr zu Jahr steigt. Also da wird von Jahr zu Jahr mehr produziert und es werden mehr Kriege geführt und mehr Menschen sterben. Und da möchte ich vielleicht am Schluss auch noch ganz gerne eine Parallele ziehen zu einem Skandal, in den Lahr 1989 verwickelt war, ein internationaler Skandal, wo das kleine Schwarzwaldstädtchen Lahr international bekannt geworden ist. Und das ist hier nicht gerade auch jetzt unter Lahrer Honoratioren nicht gern gesehen, wenn man daran erinnert. Machen wir aber trotzdem hier vom Friedensforum Lahr. Aber jetzt zurück zu der Frage mit den Arbeitsplätzen. Es ist so, die Firma Saltec, wie gesagt, ist kein Global Player. Die hat in den vergangenen 10 Jahren ihre Produktion verdoppelt. Jetzt die Umsatzzahlen habe ich jetzt nicht gerade parat, aber es ist so, dass die von 40 Arbeitsplätzen auf 80 erhöht haben in der Schweiz. Ich habe beispielsweise auch ein Tochterunternehmen in Ungarn, wo auch beispielsweise Blendgranaten produziert werden. Aber in der Schweiz, das ist jetzt keine großartige Zahl von Arbeitsplätzen von 40 auf 80. Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Firmen, die jetzt hier sich angesiedelt haben auf dem GIZ. Und Saltec hat dann also versprochen, sie würden hier 20 Arbeitsplätze mit dem Bau der Munitionsfabrik einrichten. Aber von diesen 20 Arbeitsplätzen ist dann auch nicht bekannt, bis wann die tatsächlich dann zustande kämen. Also da hat Saltec auch kein Datum genannt. Von daher haben wir also auch sehr große Unterstützung hier in Lahr und sehr gute Resonanz, dass dann im Gemeinderat eine Mehrheit zustande kommt, um die Ansiedlung der Munitionsfabrik abzusagen.
Dann danke ich mal hier Klaus Schramm für diese Informationen.
Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen. Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.